Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, heute ist der 19. März 2020 und ich heiße euch herzlich willkommen zur 21. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute bin ich wieder mit zwei interessanten Interviewgästen verabredet. Sie hat eine aktuelle DWZ von 2030, wurde 2010 Deutsche Meisterin im Blitzschach und sie ist amtierende Weltmeisterin im Schachboxen. Sie kämpft für den Schachboxclub Berlin und holte bei den dritten Schachbox-Amateur-Weltmeisterschaften in Antalya Ende 2019 den WM-Titel in ihrer Gewichtsklasse. Er ist zweiter Vorsitzender des Schachboxclubs Berlin und dort unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Beruflich ist er im Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen tätig. Sein Ziel ist es, das Schachboxen bekannter und populärer zu machen. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster Alina Rath und Josef Galert.
Hallo Michael.
Hallo Michael.
Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Heute mal eine ganz andere Thematik. Sonst reden wir ja nur über das Schach an sich und heute mal über das Schachboxen. Das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, da muss ich unbedingt mal Gäste finden zu dem Thema. Und da habt ihr euch dankenswerterweise bereit erklärt. Und ich bin schon gespannt auf die heutige Folge. Aber aktuell gibt es ja ein dominierendes Thema und da muss ich euch natürlich auch dazu fragen. Mhm. Und zwar der Coronavirus. Josef, du bist ja im Gesundheitswesen tätig und Ich habe in deinem Xing-Profil gesehen, dass du auch dich mit dem Thema Epidemien beschäftigt hast und auch Vorlesungen gibst. Kannst du zu deinem Profil noch so ein bisschen was sagen und vor allem auch, wie du Corona aktuell einschätzt, ob du da sogar beruflichen Bezug vielleicht dazu hast?
Gut, da bin ich nicht Experte genug, um epidemiologischen Voraussagen zu treffen. Was vielleicht interessant ist, dass mein erster Beruf Physiotherapeut war. Deswegen weiß ich um die Vorzüge von Bewegung und Sport auf Gesundheit und wie wunderbar Schach und Boxen kombinierbar ist, um auch fit zu bleiben und einen schönen Sport zu betreiben.
Aber mit dem Corona speziell hast du dich so noch nicht befasst?
Wie jeder Experte, der wir alle sind, mehr nicht. Man macht sich Gedanken, es ist natürlich eine apokalyptische Stimmung, wie Weihnachten im Frühling, alles leer und ruhig und ist auf jeden Fall mit einer Prävention für Infektionen und Burnout diese Zeit. Ja, aber leider auch hält es uns vom Sport fern. Die Boxhalle ist geschlossen seit dieser Woche natürlich und ja, mal gucken, wie weit wir noch auch unseren Individualsport durch Joggen betreiben können oder ob wir bald demnächst zur Isolation gezwungen werden, um diesem Coronavirus Einhalt zu gebieten.
Ja, also es ist eine ganz merkwürdige Stimmung momentan. Alina, wie ist es bei dir? Wie ist dein Alltag betroffen?
Also ich habe Glück, ich kann jetzt Homeoffice machen seit Anfang der Woche. Ich bin auch im Gesundheitswesen tätig als Controllerin. Ich habe zum Glück keinen Patientenkontakt oder ähnliches. Aber wir haben tatsächlich auch schon die ersten positiven Fälle auf Arbeit. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir jetzt Homeoffice machen. Und ich bin sehr glücklich über das Homeoffice, weil ich fahre dann zwar mit Öffentlichen und wir wissen es ja, wie es aussieht, volle S-Bahn, volle U-Bahn. Ja, da fliegt halt auch einiges durch die Gegend.
Hm. Ja, also da muss man auch einen Dank mal an die Arbeitgeber aussprechen. Die sind da zurzeit sehr flexibel und das ist auch gut so.
Ja, also ich finde, das ist auch nicht selbstverständlich. Meine Mutter arbeitet im öffentlichen Dienst, die muss zur Arbeit, weil die ja natürlich so 20 Jahre zurückgeblieben sind.
Ja, teilweise. Also meine Frau arbeitet auch im öffentlichen Dienst, die darf zum Glück zu Hause bleiben, aber ja, es ist unterschiedlich. Okay, also ich rede über das Thema auch nicht gerne, habe es nur gemacht, weil es halt aktuell dazugehört, aber lass uns auf ein anderes aktuelles Thema kommen und zwar das Kandidatenturnier im Schach. Alina, verfolgst du das aktiv? Das wird ja live im Internet übertragen.
Also in der Mittagspause verfolge ich das schon aktiv, ansonsten muss ich halt auch irgendwie noch arbeiten. Aber ich gucke mir auch hinterher die Partien an. Also ich bin auch bis jetzt positiv überrascht. Also keine langweiligen Remis oder so, also keine Kurzremis. Halt auch alles ziemlich ausgekämpft. Wobei ich zugeben muss, ich hätte getippt entweder auf Caruana oder Ding Liren. Und naja, mal gucken, wie es am Ende läuft.
Mein Geheimtipp ist ja immer noch Wang Hao. Josef, was sagst du? Wen prognostizierst du als Sieger am Ende des Tages?
Ja, ich habe auch auf Wang Hao ein bisschen geschielt, mal abseits von den beiden Top-Gesetzen. Das wäre ja langweilig, die immer nur zu nennen. Aber so als dritten Wang Hao, weil er so ein geheimnisvoller ist, der wenig spielt. Wenige Leute haben gegen ihn gespielt. Und wenn, dann hat er eine positive Quoten noch, zum Beispiel gegen Caruana. Aber als Persönlichkeit finde ich Grischuk sehr interessant und dem würde ich es auch gönnen. Aber ich glaube, das wird nicht klappen.
Okay, warum findest du ihn so interessant als Persönlichkeit? Weil er immer in Zeitnot gerät oder warum?
Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber was ich von seinen Bewegungen, von seiner Spielart sehe, von Videos, auch sein, ich weiß nicht, sein ganzer Stil, sein Kleidungsstil, sein Gesicht, seine Mimik. Ich bin halt ein Körpertyp, ich lese Bewegungen und Haltungen und da finde ich ihn am interessantesten, naja.
Ja, erzähl doch mal, wenn du sagst, ein Körpertyp und du bist ja Physiotherapeut, du hast ja auch in einer anderen Sportart noch Erfahrungen gemacht, außer Schach und Jogging und zwar beim Schwimmen. Erzähl doch mal, was du so alles gemacht hast und wofür du da der Experte bist.
Okay, das fasse ich mal kurz zusammen. Ja, ich habe als Physiotherapeut angefangen und hatte das Ziel, auf dem Kreuzfahrtschiff mal zu arbeiten und als Sportphysiotherapeut auf dem Feld zu den verletzten Spielern zu rennen, irgendwas aus meiner geheimvollen Tasche zu zaubern und kurzer Zeit stehen sie wieder. Das war mit 16 Jahren dieser Wunsch. Mit 25 Jahren hatte ich beides erfüllt. Ich war auf dem Kreuzfahrtschiff um die halbe Welt gereist, habe die Passagiere massiert mit jungen Jahren und war dann auch schnell im Sport tätig. Bis zum KIC, den Kölner Eishockey-Club, war ich mit Sportphysiotherapeut, Fortuna Köln und Viktoria Köln und letztendlich dann viele Jahre bei der deutschen Schwimmnationalmannschaft. Da habe ich die Schwimmer begleitet auf Turniere, auf Wettkämpfe, Höhentrainingslager, diverses. Aber das habe ich auch schon vor Jahren aufgehört, habe nochmal ein gesundheitswissenschaftliches Studium dran gehangen und bin jetzt nicht mehr an der Bank tätig. Aber am Stift bin ich immer noch als Autor für die Physiotherapie da und schreibe Bücher, Studienskripte und diverses. Also bin jetzt ein Theoretiker.
Du spielst aber auch aktiv Schach, richtig?
Ich spiele sehr gerne Schach, aber meine Leidenschaft ist viel, viel größer als mein Talent. Aber dennoch fühle ich mich als latenzsüchtig bezeichnet, ja.
Bist aber mehr so Freizeitspieler oder bist du auch so wie Alina richtig in der Spitze unterwegs?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe jetzt zwei Turniere mitgespielt und habe das aber hier im Freundeskreis genügend Leute, mit denen ich gerne Schach spiele. Habe meinen Sohn damit großgezogen und er ist mir ein guter Gegner. Bald ist er auch nicht mehr zu schlagen. Und dann habe ich alles richtig gemacht, denke ich mir. Ich könnte gerne häufiger spielen, würde ich gerne, aber dann müssen andere Sachen leiden. Und das geht dann auch nicht. Man verliert schnell die Balance beim Schach, habe ich schon mir sagen lassen.
Ja, also jeder hat ja auch andere Verpflichtungen. Alina, bei dir ist es aber so, dass du zum Schachboxen kommen wir natürlich gleich, aber dass du auch im Schach große Erfolge erzielt hast. Erzähl doch nochmal so kurz deine Schachkarriere. Also wie fing es an, wie ging es weiter, was hattest du für Erfolge? Ja, kannst du das nochmal so ein bisschen die Eckdaten zusammenfassen einfach?
Also ganz typisch habe ich Schach gelernt von meinem Vater. Der hat früher mal gegen meinen Onkel Schach gespielt und wie das halt ist, so als kleine Kinder. Haben mein kleiner Bruder und ich zugeguckt und da musste mein Vater uns halt auch Schach beibringen. Dann habe ich durch Zufall mal ein Mädchen kennengelernt, was meinte, sie ist im Schachverein und ob ich nicht mitkommen will. Ja, dann war ich halt im Schachverein, so mit 7. So wirkliche Schachtraining gab es da gar nicht. Wir haben halt die ganze Zeit nur immer gegeneinander gespielt. Das ist ja auch als Kinder, das ist ja auch da eigentlich das, was man machen will. Dann halt relativ schnell ging es dann halt auch los so mit den Berliner Meisterschaften. Und die habe ich dann auch relativ schnell dann auch gewonnen und bin dann mal zu den deutschen Meisterschaften gefahren, hatte dort natürlich nie eine Chance, weil ich ja nie richtiges Schachtraining hatte. Aber ich hatte trotzdem Spaß am Schach. Und dann irgendwann nach dem Abitur haben wir mal ein Turnier mitgespielt in Kiel und da haben mich halt die Mannschaftsleitung dort vor Ort gefragt, ob ich denn irgendwie Frauenbundesliga spiele, wo ich meinte, nein, noch nicht. Und seitdem spiele ich halt für den Doppelbauer Kiel in der Frauenbundesliga. zwischenzeitlich erste, jetzt sind wir wieder in der zweiten. Und seit letzter Saison spiele ich jetzt auch am ersten Brett. Wir hatten ein bisschen die Teamstruktur umgestellt. Ja, und ich fühle mich halt auch super wohl in der Mannschaft. Ich bin mit denen auch, meisten auch privat befreundet. Ich finde es schön dort. Und meine größten Erfolge waren natürlich 2010 der Gewinn der Blitzmeisterschaft der Frauen in Gladenbach. Da hatte ich aber auch echt viel Glück, muss ich sagen. Die WGM, die Jessica Schmidt, die war total krank. Und dadurch bin ich dann Erste geworden.
Aber du warst ja ziemliche Außenseiterin wahrscheinlich, ne?
Ja, das Ding ist halt, ich spiele halt eher Blitzschach im Internet, als dass ich wirklich lange Zeit Partien spiele. Dadurch ist mein DWZ auch einfach nicht so hoch, weil ich spiele halt nicht so viel. Also nicht diese gewerteten Partien. Aber ich blitze halt viel. Dadurch ist halt meine Blitz-Elo eigentlich höher als meine normale DWZ. Und damals war das ja noch nicht so mit der Blitz-Elo. Das wurde ja hinterher erst eingeführt. Ja.
Und 2010 hast du auch vom Schachbrett, bist du da ein bisschen weggegangen und in den Kampfsport reingegangen, wenn ich das richtig gelesen habe. Na, erzähl mal, wie du da letztlich dann beim Schachboxen gelandet bist.
Ich hatte angefangen mit Kick- und Thai-Boxen, einfach so als Selbstverteidigung. Und bei mir im Gym wurde auch MMA angeboten, also Mixed Martial Arts. Und das habe ich dann ein paar Jahre später auch getestet. Habe auch mal gekämpft, war auch erfolgreich. Und Freunde vom Schach haben mir mal irgendwie erzählt, sie gehen zu Schachboxveranstaltungen. Ich meinte, na okay, dann gehe ich auch mal mit. Hab mir das angeguckt und dachte mir so, na, das kann ich auch. Ja, wenn man halt nur MMA macht, kämpft man halt ein bisschen anders als die Boxer. Also war jetzt nicht ganz so trivial, wie ich gehofft hatte. Und es hat mir aber auch, also die Leute beim Schachboxen sind halt alle super nett, ist total entspannt. Ich bin zwar die einzige Frau, aber mein Gott, das habe ich beim Schach so oft auch. Und dann halt letztes Jahr hat sich ja die Chance geboten, zur WM zu fahren. Und dann habe ich halt wirklich 6-mal die Woche trainiert. Ich habe kein Schachtraining mehr gemacht. Ich habe dann halt wirklich nur noch Boxtraining gemacht, weil ich mir nicht sicher war, wie gut dann die Gegnerin sein wird. Ich bin davon ausgegangen, ich bin vielleicht ein bisschen besser im Schach. Habe aber, wenn man so will, zwar Kampfsporterfahrung, aber keine reine Boxerfahrung. Habe dann halt dementsprechend mich nur aufs Boxtraining fokussiert.
Also zu der WM kommen wir natürlich nachher noch. Das ist ja ein großes Highlight. Ich wollte aber nochmal gerne auf Schachboxen als Sportart an sich kommen. Josef, vielleicht kannst du nochmal sagen, als zweiter Vorsitzender eures Vereins hast du dich ja mit Schachboxen als Sportart generell sicherlich auch so ein bisschen beschäftigt. Erstmal, wer hat es denn überhaupt wie erfunden oder wie kam die Idee zustande des Schachboxens? Also das ist ja schon eine skurrile Idee, sag ich mal, zwei solche Sachen miteinander zu verbinden, die ja eigentlich relativ gegensätzlich sind. Wie kam das zustande?
Ja, ich kann das auch nur aus zweiter Hand berichten, aber es war Jippe Rubing, ein niederländischer Künstler, der anhand eines Comics, wo Schachboxen mehr oder weniger am Rande vorkommt, auf die Idee kam, das mit einem Kumpel mal auszuprobieren. Ja, ich weiß nicht genau, wie das im Comic dargestellt wurde, von Enki Bilal. Und das war im Jahr 2003. Es war eher so eine Event-Kunstveranstaltung, Schachboxen mit Zuschauern und das kam sehr gut an. Und er ist dann sofort los und hat es versucht groß zu machen, oder hat es auch mehr oder weniger populär gemacht. Es gibt schon in mehreren Ländern und vielen Vereinen wird Schachboxen praktiziert. Er hat auch kurz darauf den Schachbox-Club Berlin gegründet, in dem wir beide ja Mitglied sind, Alina und ich und viele andere. Und hat professionelle Strukturen aufgebaut, dass wirklich in den 2000er Jahren fanden regelmäßig Weltmeisterschaften in verschiedenen Gewichtsklassen, in verschiedenen Ländern statt. Wir hatten auch immer erfolgreiche Mitglieder aus unserem Verein, die Weltmeister wurden. Und ja, hat den WCBO gegründet, das ist die World Chess Boxing Organization, und kümmert sich um alle möglichen Kämpfe. Die Amateurweltmeisterschaft, an der Alina teilgenommen hat zum Beispiel, und jetzt sollte Mitte April in Paris ein großes Event stattfinden. Das musste jetzt auch wegen Corona abgesagt werden oder wird verschoben werden. Und das ist grob so die Geschichte. Also es war aus einer Inspiration aus einem Comic, ein Kunstversuch zu merken, dass da eine wunderbare Mischung sich findet zwischen Körper und Kopf, zwischen Kraft und Kognition. Und das halt in diesem Wechsel macht schon sehr viel Spaß, ja.
Also sicherlich eine einzigartige Entstehungsgeschichte für so eine Sportart. Alina, was fasziniert dich denn da so dran? Was ist das Spannende daran? Also im Vergleich jetzt zum Beispiel, um nur Schach zu spielen oder nur zu boxen?
Es ist einfach diese Kombination, weil man muss einfach schon, also man muss wissen, was man in beiden Sportarten macht. Also was mir auch ganz massiv aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn es am Anfang im Schach gut läuft, nach der ersten Boxrunde, wenn man körperlich nicht trainiert ist, ist der Puls so hoch, dass man im Schach komplett versagt auf einmal. Man kann sich nicht mehr klar konzentrieren. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil man hat dann auf einmal Chancen, auch gegen Bessere, also gegen Bessere im Schach, die sich vorher einem nie geboten hätten. Also zum Beispiel bei uns im Verein ist auch der Lawrence Trent. Und ja, ich habe auch ein paar Mal mit ihm blitzen dürfen. Ich habe überhaupt kein Land gesehen. So nach der 5. Boxrunde war der dann schon ganz schön fertig, habe ich auch mal die Dame gewonnen. Das war dann schon so ein Highlight für mich.
Okay, also für die Hörer, die den Lawrence Trent noch nicht kennen, der ist internationaler Meister, ist Engländer und ist aktuell auch der Manager von Fabiano Caruana und hat auch übrigens schon einen Schachpodcast gemacht auf Englisch. Wenn ihr den mal googeln wollt oder hören wollt, New English Breakfast heißt der. Und kann ich empfehlen. Ist aber, glaube ich, aktuell nicht mehr online.
Ja, zum Thema Prominenz im Schachboxen kann man noch sagen, Arik Braun, der deutsche Schachgroßmeister, war jahrelang Mitglied bei uns im Verein, zahlt auch immer noch seine Beiträge. Und wenn man dem Interview von Elisabeth Petz Glauben schenken darf, dann hat sie vor im Sommer auch wieder bei uns mitzumachen.
Die Elisabeth Petz?
Genau.
Die Elisabeth Petz hat in Chess Base ein Interview gegeben, wo das ihr Ausblick für dieses Jahr ist.
Okay, da habt ihr ja richtige Prominenz auch bei euch im Verein. Apropos Prominenz, was ist eigentlich mit den Klitschkos? Die spielen doch auch Schach.
Ja, und auch gar nicht so schlecht. Das würde reichen, auf alle Fälle.
Ja, die haben andere Sachen gerade zu tun, aber ich werd die mal anhauen, richtig, ja.
Genau, okay. Ich würde mich noch dafür interessieren, wie die Regeln eigentlich funktionieren. Also ich weiß, es gibt Schach und es gibt Boxen und es wird, glaube ich, auch mit Schach angefangen, richtig? Also wie ist denn dieses Wechselspiel?
Genau. Also es läuft so, je nachdem, ob es WM ist oder nicht. Also wir hatten jetzt bei der WM so ein bisschen andere Bedenkzeit, aber ich kenne so eigentlich, man hat 9 Minuten auf der Uhr, jeder, und man spielt erstmal 3 Minuten Schach. Und nach den 3 Minuten boxt man 3 Minuten. Beim Schach gelten halt die üblichen Regeln, berührt, geführt, erst ziehen, dann drücken. Und halt auch, man spielt nur mit einer Hand. Und ja, beim Boxen gelten dann halt die klassischen Boxregeln. Und halt dieser Wechsel einfach ist so spannend. Weil man kriegt meistens den Puls gar nicht so schnell runter.
Genau, man hat dazwischen auch nur 1 Minute Zeit, um Boxhandschuhe auszuziehen, anzuziehen, kurz mal durchzuatmen und wieder ans Brett oder in die Ecke. Und da ist nicht viel Zeit, um sich auf das andere sofort zu fokussieren, weil der Adrenalin vom Boxen zur Ruhe und Konzentration aufs Schachbrett, der Schweiß tropft einem auf die Figuren, das ist schon besonders. Man kennt es vielleicht auch von spannenden Schachpartien, wo man dann selbst da auch schon der Blutdruck hochgeht und einem spannend wird. Und dann zurück in den Kampf, da kann man noch ein bisschen Aggressivität mitnehmen, wenn es besonders darum geht, den Gegner jetzt im Boxen zu schwächen, damit die nächste Schachrunde noch für einen besser endet.
Ja, ich habe es auch schon auf YouTube, da gibt es einige Videos zum Schachboxen und das sieht immer echt auch beeindruckend aus, wenn da die nass geschwitzten Herren oder seltener Damen dann da am Schachbrett sitzen und man sieht so richtig, wie sie noch am Pumpen und am Atmen sind und dann da Züge machen. Also da sieht man schon durch reines Zugucken, was das für eine Herausforderung ist, dieser Wechsel. Welcher Wechsel ist denn eigentlich schwieriger, der vom Schach zum Boxen oder der vom Boxen zum Schach?
Ich würde sagen, der vom Boxen zum Schach wieder zurück.
Und jetzt nochmal von der Aufteilung, das habe ich nicht ganz verstanden. Also 9 Minuten Bedenkzeit beim Schach, 3 mal 3 Minuten und dazwischen Boxen, also 2 mal Boxen nur.
Nee, insgesamt 18 Minuten und jeder hat 9 Minuten auf der Uhr. Also wir haben quasi 6 Schachrunden und 5 Boxrunden.
Ah, 6 Schachrunden und 5 Boxrunden, okay.
Genau.
Also 11 Runden insgesamt.
wenn man die 11 Runden übersteht. Ne? Häufig gibt es einen von mehreren Möglichkeiten, dass der Kampf vorher zu Ende ist. Durch K.O., Matt, Zeitüberschreitung oder Aufgabe. Das sind die gängigen Enden von einem Schachboxwettkampf.
Und was ist jetzt, wenn die Schachpartie Remis ausgeht, dann entscheidet quasi das Boxen einfach?
Genau, dann zählen die Punkte beim Boxen, außer es geht vielleicht vorher jemand K.O.
Ja, und sollte es aber da auch noch die Situation geben, dass in der Boxrunde auch eine Punktgleichheit stattfindet, dann hätte Schwarz gewonnen. Aber ich glaube, das ist ein äußerst seltener Fall.
Und wenn jetzt am Ende aller 11 Runden weder einer Schachmatt ist, noch K.O., wie wird dann das gepunktet? Also der eine hat vielleicht einen Springer mehr und der andere hat im Boxen vielleicht 1, 2 Treffer mehr gelandet. Wie wird das dann gegeneinander ausgepunktet?
Die Boxrichter. Es gibt Boxrichter, die auch die Punkte zählen, die Treffer, die Wirktreffer. Wie beim normalen Boxkampf auch. Wenn der nicht K.O. endet, dann gibt es ja auch eine Wertung der Ringrichter.
Ja.
Und die gibt es bei offiziellen Schachboxturnieren eben auch.
Und im Schach, wie werden da die Punkte gewertet? Nach Bauerneinheiten, oder?
Nein. Da gibt es keine Punktewertung. Da ist K.O. Also im Patt gibt es natürlich auch Zugwiederholung. Die normalen Patt- und Remis-Regeln, die gelten beim Schachboxen ebenso.
Okay, aber wenn ich im Schach nicht den Gegner quasi matt gesetzt habe, dann entscheidet am Ende das Boxen.
Oder die Zeit läuft ab. Häufig läuft auch die Zeit ab eines Gegners im Schach.
Genau.
Zeitüberschreitung.
Ja.
Wie kann ich verhindern, dass ein Gegner, der vielleicht jetzt ein guter Boxer ist, dass der einfach im Schach seine Zeit so lange wie möglich runterlaufen lässt und einfach gar nicht zieht?
Also das ist auch reglementiert. Ja, die Boxer versuchen das hinauszuzögern. Die Referees beim Schach greifen dann aber ein. Also es ist dann, du wirst dann irgendwann angezählt, nach dem Motto so, du musst jetzt ziehen, sonst hast du verloren, wenn du dir zu viel Zeit lässt. Ich kenne es so, dass gesagt wird, ungefähr 15 Sekunden, dann muss man ziehen, ansonsten wird man langsam angezählt. Kommt natürlich auf die Stellung drauf an. Wenn die Stellung ein bisschen komplizierter ist, gibt man dann dem anderen vielleicht aber auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache nur einen Zug und die Zeit lasse ich dann runterlaufen und dann gehen wir ins Boxen. Das geht nicht.
Zeitspiel zählt nicht. Wird geahndet.
Okay.
Genau. Also kann man nicht unbegrenzt machen. Das kann man schon so machen, dass man sagt, okay, ich bin der schlechtere Schachspieler. Ich lasse mir mehr Zeit, aber nicht übermäßig viel Zeit. Dass ich halt zum Beispiel sage, okay, ich reize die 15 Sekunden pro Zug aus. Dass ich dann sage, okay, dann haben wir nicht so viele Züge gemacht, kann ich nicht so viele Fehler machen und dann boxen wir erstmal.
Okay, das ist spannend. Also mir waren die Regeln bisher nicht so richtig klar, aber jetzt mit euren Erklärungen, ja, macht das Ganze doch irgendwie auch Sinn. Gibt es denn eigentlich zwischen diesen beiden Sportarten, die ja grundsätzlich verschieden sind, gibt es denn da eigentlich doch irgendwelche Gemeinsamkeiten? Alina, wie würdest du das sagen? Also gibt es Dinge, die beides miteinander verbinden oder ist es ein reiner Gegensatz?
Naja, also es ist halt schon so, dass man sagt, auch wie beim Schach, ich versuche schon ein bisschen auf die Schwächen zu spielen. Ich meine, auch Kampfsport ist, finde ich, ist Schach gar nicht so unähnlich. Viel ist halt Technik, vieles ist Wissen. Ich habe das gemerkt tatsächlich, als ich mich mit dem Boxtraining näher beschäftigt habe. Das, klar, ich kannte die ganzen Einzelschläge, aber das Ganze dann irgendwie zu irgendwelchen Kombinationen zusammenzusetzen, auf die Idee bin ich alleine nicht gekommen. Das musste mir der Trainer zeigen. Und im Endeffekt ist es ja beim Schach auch so. Manchmal ist es so, klar, ich kenne bestimmte Taktikmotive und die dann aber umzusetzen in der Partie ist dann auch wieder was anderes.
Also Vorbereitung, Taktik, Technik.
Genau.
Und das sind auf jeden Fall zwei Kampfsportarten. Gegeneinander. Man ist 1-1 gegen einen Gegner und Glück hat eine minderwertige Rolle bei diesen beiden Disziplinen. Das hat vielleicht auch das Ähnliche dabei.
Ja, also es gibt ja den Spruch von Lukas Podolski, Schach ist wie Fußball nur ohne Würfel oder so. Nee, nur mit Würfel.
Ja, der ist wohl doch von Oliver Pocher wohl, aber hätte zu ihm gepasst.
Kommen denn die Leute mehr aus dem Boxen und lernen dann Schach dazu oder sind es mehr die Schachspieler, die dann so wie Alina ins Boxen quer einsteigen, Josef? Weißt du, wie das ist?
Zurzeit sind es mehr Boxer. Also wir haben mehr bessere Boxer als bessere Schachspieler im Verein. Und was Alina sagte, dass sie einzige Dame sei, ist auch nicht richtig. Wir haben auch 3 weitere Damen, die aber nie zum Schachtraining kommen. da arbeite ich aber noch dran. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch Anfang April ein Ladies Special Training schon organisiert, vorbereitet, und das muss leider auch verschoben werden, aber mir liegt es auch daran, mehr Frauen oder auch Mädchen in zu diesem Sport mal zu bringen, weil es ist nicht so, wie wir die ganze Zeit drüber geredet haben, ein Wettkampfsport, der zu Medaillen führen muss. Es ist auch einfach wunderbar, um fit zu bleiben, sich auszutoben am Sandsack. Es muss ja nicht immer ein Sparring-Partnerkampf sein, wenn viele sagen, ja, ich mag nicht Treffer gegen Kopf bekommen. Ja, das muss man auch gar nicht. Wir haben genug Sandsäcke in der Halle hängen, auf die man eindreschen kann, und danach fühlt man sich gestärkt, fit, vielleicht sogar ein bisschen selbstbewusst, wenn man ein paar Schläge lernt und dazwischen halt ein paar Minuten Schach blitzt. Das ist der Reiz, der für jeden Otto-Normal-Sportler auch geboten sein kann in unserem Verein oder in anderen Schachboxvereinen. Also der Sport ist nicht nur jetzt auf Leistung aus, sondern es sind genug Leute, die einfach nur zum Fit bleiben und Spaß haben kommen.
Okay, also für Leute, die sich vielleicht interessieren, da bei euch mitzumachen und aber sagen, sie wollen jetzt nicht wirklich im Ring boxen, weil ihnen das vielleicht zu gefährlich ist, die können auch einfach das als Fitnesstraining sehen, um sportlich aktiv fit zu bleiben, und zusammen mit dem Schach, also die können das auch bei euch mitmachen, ohne jetzt in den Ring zu steigen und Kopftreffer zu kassieren sozusagen.
Natürlich, natürlich. Und wenn sie freitags kommen, dann lernen sie von Alina noch wertvolle Schachtipps und Tricks im Schachtraining.
Das führt zur nächsten Frage. Alina, du bist offensichtlich, haben wir gerade gehört, Schachtrainerin. Wer sind denn da so die du trainierst? Sind es Jugendliche oder sind es eher so die Boxer, denen du das Schach beibringst? Wer ist deine Gruppe?
Also das meiste sind tatsächlich schon eher die Boxer. Wobei man da sagen muss, die Leute, die zu uns kommen, haben meistens in dem Sinne Schacherfahrung, dass sie sagen, ja, sie haben früher in der Familie gespielt, spielen mit Freunden, waren aber nie wirklich im Schachverein. Mal also dementsprechend noch nie wirklich Schachtraining bekommen. Und wir machen das so, gleich, dass halt Freitagabend das Schachtraining stattfindet, muss man auch knallhart sagen, die Leute sind K.O., wir machen jetzt nicht 2 Stunden Schachtraining, sondern ich pick mir ein Thema raus, red darüber 10 Minuten, und danach wird sich halt ganz normal aufgewärmt, wie beim Boxen, und dann lassen wir die Leute später spielen, ich gucke rüber, gib Hilfestellung, und am Ende machen wir oftmals noch ein bisschen Taktiktraining. Also, dass es halt so wirklich portioniert wird, damit jeder was mitnehmen kann, dass man dann halt auch wirklich sagt, okay, jetzt 2 Stunden Schachtraining abends ist einfach zu viel, das bringt man nicht mehr, bleibt dann eh fast nichts hängen, darum halt lieber nur ein kleines Häppchen serviert, damit man sich halt mehr merken kann.
Und das ist dann aber eher so Anfänger, ne, wie du das schilderst, also du musst da schon mit den Basics anfangen, ne?
Jein. Ja, sowohl als auch. Also ich mache das auch viel davon abhängig, wer gerade vor Ort ist. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, man hat immer dieselben Leute, sondern das wechselt halt auch mal. Und man kennt ja dann irgendwann seine Schachschüler. Und wenn ich dann merke, okay, heute ist das Niveau ein bisschen höher, dann suche ich mir, dann habe ich natürlich auch andere Taktikaufgaben parat zum Beispiel. Oder dann sage ich, okay, dann machen wir heute ein anderes Thema, dann rede ich mal über eine andere Sache mit euch.
Was sind dann so Beispiele von Sachen, über die du da redest?
Also wenn ich zum Beispiel Taktiktraining mache, dann mache ich halt sowas wie ersticktes Matt zum Beispiel. Die meisten Leute haben das nie wirklich wahrgenommen. Also sie kennen den Namen noch nicht mal. Und dann üben wir das halt zum Beispiel. Ich zeige das mal und wie man das aufbaut. Und dann klingelt es bei den meisten Leuten, dass sie halt sagen, ja okay, es ist mir schon mal passiert, aber ich habe es selbst noch nicht anwenden können, aber jetzt kann ich darauf achten. Halt, dass wir dahin kommen. Oder so Sachen wie Grundreihenmatt, Springergabel.
Isolani.
Genau. Aber halt auch so ein bisschen Eröffnungstraining, dass man halt sagt, okay, hier die Grundprinzipien. Also das Problem ist vielleicht, dass wir halt so heterogen sind. Kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich mache heute mal Italienisch, das nächste Mal Damengambit oder so. Und dann habe ich da 10 Leute und halt 10 verschiedene Eröffnungen. Ist dann halt schon so ein bisschen, weil ich halt schon möchte, dass jeder was mitnimmt.
Ja, klar, ja. Ja, da musst du versuchen, verschiedene Niveaus unter einen Hut zu bringen. Das ist sicher nicht immer ganz einfach. Josef, du hast vorher das Thema Frauen angesprochen, dass du auch Frauen speziell ansprechen möchtest. Das bringt mich auf die Frage. Ich habe nämlich gelesen, dass in Indien angeblich gerade ganz viele Frauen Schachboxen betreiben. Ich weiß nicht, ob die Info so richtig ist oder noch aktuell.
Ja, das stimmt.
Oder Alina, erzähl du, was weißt du darüber?
Ja, also wir sehen es auch tatsächlich bei den Schachbox-Weltmeisterschaften. Also Indien stellt halt einfach die meisten Frauen. Also dort ist es halt auch ziemlich populär, weil die Frauen sehen das wohl irgendwie als Chance, mal irgendwie ein bisschen dieser Kaste zu entspringen, als einfach noch was anderes machen zu können, diese Möglichkeit zu haben, irgendwie auch zum einen mit dem Boxen, so als Selbstverteidigung. Also ich kann nur sagen, dass sowieso Schachboxen in Indien viel, viel populärer ist als hier in Deutschland. Also ich habe das mitbekommen nach der WM, ich habe das gesehen bei Facebook, die Leute werden da irgendwie von irgendwelchen Politikern empfangen, die werden am Flughafen abgeholt mit ganz vielen Leuten und dann, ja, und hier interessiert halt keinen.
Wow, also da ist Indien ja richtig fortschrittlich. Wie ist denn sonst so die weltweite Verteilung oder auch die deutschlandweite Verteilung? In München gibt es noch einen Schachbox-Club, wenn ich es richtig gesehen habe. Josef, was kannst du darüber sagen?
Ja, also laut der World Chess Boxing Organization Webseite gibt es in Köln, in München Boxvereine, die auch mal Schachboxen anbieten. Es gab wohl auch schon in anderen Städten Show-Wettkämpfe. Aber USA holt auf, in Südafrika gibt es sogar schon Vereine und in Europa ist es, glaube ich, Portugal, Großbritannien, da besonders London, da gibt es wohl einen lebendigen Schachbox-Club, die hat noch letztens ihre Meisterschaften ausgetragen und gestreamt. Indien als Boomland, Russland, das sind dann auch so Nationen, wo Schach populär ist. Eigentlich müsste es Armenien und Litauen und Lettland auch noch bald mal nachziehen, aber das ist gerade so die Entwicklung. Indien, Russland, USA sind die Länder, wo von 0 auf 100 es jetzt steigt, ja.
Du hast Frankreich vergessen, die haben die meisten Medaillen bei der WM geholt.
Frankreich, richtig. Und da waren jetzt auch letztes Jahr ein Wettkampf und der sollte wieder stattfinden. Das, ja, stimmt.
Ja, und ich habe, wie gesagt, auf YouTube, wenn man das googelt, da sieht man auch, was das für richtig große Veranstaltungen sind. Also das ist nicht so, dass da einfach nur so ein paar Leute kommen, sondern da werden richtige Events in großen Hallen mit viel Publikum auf die Beine gestellt und die Schachpartien werden dann auf Leinwand übertragen. Also da kommt schon, das nennt sich dann Intellectual Fight Night, also da kommt schon richtig Stimmung auf.
Und es hat halt nicht die Verruchtheit eines reinen Boxsports in irgendeinem Keller. Ne? Das Publikum ist bunt gemischt durch alle Alters und auch das Geschlechtergleichgewicht ist viel näher beieinander als jetzt nur im reinen Boxsport.
Also man muss sich auch mal vorstellen, bei diesem Intellectual Fight Club, was dort passiert, das können wir beim Schach nie erreichen. Wir hatten auch zum Beispiel in Berlin die letzten Male als Moderator den Ben Becker, der halt auch nochmal wirklich ziemlich viel Stimmung gemacht hat. Man muss sich das Ganze mal live angucken. Leider gibt es jetzt wohl erstmal in Berlin keine Veranstaltung mehr. Aber da kann man halt, da können sich die Ausrichter vom Schach echt noch was abgucken.
Und auf Chessbase waren neulich auch Wettkämpfe zu sehen, hast du mir erzählt, Josef?
Genau, das war dieser Londoner Schachclub. Die hatten an dem Abend, glaube ich, 506 Kämpfe. Und die auch gestreamt auf Twitch. Und kann man wahrscheinlich immer noch anschauen. Die Vorkämpfe, ja, haben jetzt nicht so viel Niveau, aber wurde spannend.
Okay, und außer Alina sind da noch, wir kommen gleich auf die Weltmeisterschaft, aber sind da noch weitere deutsche Weltmeister oder Spitzenvertreter dabei? Oder?
Nicht mehr, aber mit Frank Stolt und Sven Roch hatten wir über Jahre dominierende Schachboxmeister im Halbschwergewicht, war das, glaube ich. Und die kehren jetzt wahrscheinlich demnächst wieder als Trainer ein bisschen zurück. Da ist privat und beruflich noch viel los, aber die wollen wir halten natürlich, solche erfahrenen Leute.
Ja, du bist ja auch als zweiter Vorsitzender, bist ja auch ein bisschen dafür zuständig fürs Thema Mitgliedergewinnung und Medienarbeit und so. Was machst du denn in der Richtung?
Und Schach. Ich mache die Schachseite auf jeden Fall vom Schachboxen und mein Kollege Tillmann, der übernimmt die Boxleitung. Und was mache ich? Zum Beispiel jetzt habe ich auf Lead Chess ein Team gebildet vom Chess Boxing Club CBCB e.V. und an alle Mitglieder eine Mail geschickt, auch auf Facebook, alle Schachbox-Freunde, dass sie sich dort anmelden können und wir dann als Team interne Kämpfe oder gegen externe Mannschaften Online-Schach spielen, wie es wahrscheinlich jetzt wieder mehr Schachspieler tun werden die nächsten Tage.
Ja, es gibt diese Quarantäne-Schachmeisterschaften jetzt irgendwie, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Wie rosig siehst du denn generell die Zukunft des Schachboxens? Ich sehe so ein bisschen das Problem, dass es das halt wenige Leute gibt, die halt in beidem gut sind, ne? Also beides sind ja schon so Nischen, Schach und Boxen. Und wenn man das beides kombiniert, also das Potenzial an Leuten ist ja irgendwie endlich, ne?
Ja, also wie Alina sagte, jetzt sind erstmal keine offiziellen Kämpfe geplant in Berlin, aber wir starten jetzt interne Trainingswettkämpfe. Der erste muss wahrscheinlich auch wieder verschoben werden, aber das ist schon das Ziel, so ein bisschen mal Realität in Trainingalltag zu bekommen. Und es gibt da ein paar Jugendliche oder junge Vereinsmitglieder. Man kann sagen, vielleicht noch ungeschliffene Rohdiamanten, aber die in beiden Disziplinen eine Art Talent schon mal zeigen. Und ja, ich habe keine Eile oder wir haben keine Eile, aber die vielleicht mal über 1, 2 Jahre dahin großzuziehen, dass sie beim internationalen Wettkampf sich messen können. Das wäre schon mal mein erstes Ziel, ja.
Ja, schön.
Ich glaube auch, tatsächlich ist einfach das Problem, dass Schachboxen noch nicht ganz so bekannt ist. Also ich versuche jetzt auch bei meinen Frauen halt so ein bisschen Werbung zu machen für Schachboxen. Eine aus meiner Frauenliga, die boxt auch, aber hat halt nie wirklich beides zusammen gemacht, weil das halt bei ihr in Kiel nicht angeboten wird. Und eine andere Freundin, die macht halt Taekwondo und sagt aber, sie möchte nicht boxen. Naja, vielleicht kommt man dann mal irgendwann halt irgendwie zueinander. Mal gucken. Aber die meisten, die kennen die Sportart halt gar nicht.
Ja, also ich habe es auch erst vor kurzem überhaupt gehört, dass es das gibt und fand es faszinierend. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da Erfolg habt, mehr Leute noch dafür zu begeistern. Und also die Kombination aus beiden Sportarten, die finde ich auch sehr, sehr spannend, wirklich. Alina, aber wir müssen unbedingt noch zur Weltmeisterschaft kommen. Du bist ja amtierende Weltmeisterin. Erzähl mal, wie das Turnier für dich so ablief und auch die Partie letztlich selbst oder der Kampf oder wie sagt man da bei einer Schachbox, eine Partie kann man sagen, ne?
Genau. Also ich habe halt quasi am letzten Tag dann gekämpft. Was halt nicht ganz so optimal war, war, dass man, es gab halt keine festen Zeiten, wo man gekämpft hat. Man hatte halt so einen Ablauf, wer in welcher Reihenfolge dran ist. Und da muss man halt rechtzeitig anfangen mit Aufwärmen und so. Das Problem ist, da ich das bei den meisten Wettkämpfen ja nicht die volle Bedenkzeit ausgeschöpft wurde, sondern die halt vorher vorbei waren, war ich zum Beispiel auch noch gar nicht richtig aufgewärmt. Aber das war in dem Fall ja gar, zum Glück nicht so schlimm. Wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ich habe meine Gegnerin, ich habe darüber nichts gefunden über sie. Darum wusste ich halt nicht, wie gut sie Schach spielt oder auch nicht. Weil ich hatte auch zum Beispiel das Problem, die haben meinen Namen falsch geschrieben. Darum war ich mir halt nicht sicher, ob sie den Namen meiner Gegnerin auch falsch geschrieben haben und ich deswegen einfach nichts finde.
Okay.
Ja, also ich meine, wenn ich halt zum Beispiel Frauenbundesliga spiele, ist ja für mich normal, ich bereite mich vor. Ich suche mal meine Gegner raus, gucke halt, was spielen die für Eröffnung. Aber das ist halt in diesem Fall komplett ausgefallen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Dementsprechend nervös.
Das hätte ja auch irgendwie eine internationale Meisterin sein können.
Ja, zum Beispiel. Okay, ich wusste jetzt halt, dass die Inder nicht ganz so gut sind im Schach. Deswegen bin ich schon davon ausgegangen, dass ich besser bin im Schach. Ich wusste aber nicht, ob die vielleicht eine 1600 hat, Elo. Oder 1800 oder 1200. Da habe ich halt nichts gefunden. Also dementsprechend war ich halt auch total nervös vor meinem Schachboxkampf und habe dann aber glücklicherweise relativ schnell die Figur gewonnen, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, ob sie schon mal in 17 Jahren auf dem Brett gehabt hat.
Also ich muss es mal erzählen, im vierten Zug hat die Gegnerin schon den Springer eingestellt und jetzt, Alina, was ist im neunten Zug passiert? Schildere das doch mal.
Genau. Also ich habe einen Schach gegeben auf F3, ich hatte Schwarz, habe Sizilianisch gespielt, habe einen Schach gegeben auf F3, hatte die Dame auf der G-Linie, sie hatte kurz rochiert und die Dame stand auf E1. Ja. Und halt durch dieses Schach, und das war halt auch noch eine Springergabel, und es gab halt auch die Regel, drei re unmögliche Züge führen zum Verlust. Und halt nach diesem Schach hat sie zuerst die Dame weggezogen, erster unmöglicher Zug, weil sie stand ja noch im Schach. Der zweite unmögliche Zug war, dass sie vom einen Schach ins nächste Schach gelaufen ist, quasi mit dem König von G1 nach H2. Und im dritten Zug hat sie dann mit dem Bauern auf G2 meinen Springer auf F3 geschlagen. Und dann war er vorbei.
Unglaublich. Also die muss vor dem Kampf schon so nervös gewesen sein, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So was Peinliches darf unseren Mitgliedern nicht passieren, das habe ich mir aus Motto geschrieben im Schach. Ja, drei illegale Züge in der ersten Runde zu produzieren und sich Wochen, Monate lang auf so einen Wettkampf vorzubereiten und dann nicht einmal die erste Schachrunde einigermaßen zu überstehen. Eieiei.
Genau. Bei mir wurde auch eigentlich verboten, in der ersten Runde Schachmatt zu setzen, weil der Ipe meinte, er will mich unbedingt boxen sehen, er will sehen, was ich halt die letzten Monate gelernt habe. Und ich meinte zwar schon, naja, wenn ich ein Matt kriege, dann nehme ich das Matt, aber damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, wie sehr bedauerst du das, so gewonnen zu haben?
Also mir war es schon ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, weil wir waren halt bei einer WM. Also ich gehe davon aus, dass sie sich ja irgendwie auch vorbereitet hat. Ich habe damit halt nicht gerechnet, so zu gewinnen, also nicht so schnell.
Meinst du, sie war einfach eine unterirdische Schachspielerin oder sie war einfach mit dieser Situation vollkommen überfordert?
Also ich glaube, zum einen ist es, dass sie auch nervös gewesen ist, weil wir reden hier von der WM, wer ist denn da nicht nervös als Normalsterblicher? Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, morgen habe ich die nächste WM und übermorgen noch eine, sondern es ist halt schon was Besonderes. Und waren viele Leute da, das Ganze wurde auch live übertragen, das ist ja dann auch nochmal so ein Ding. Also quasi die Familie zu Hause guckt dann auch eventuell noch zu. Also deswegen, ich weiß nicht, ich denke schon, dass sie eigentlich besser ist im Schach und hat sich da nur nicht ganz so gut verkauft aufgrund der Nervosität. Und halt zum Beispiel, was sie halt auch taktisch falsch gemacht hat, sie hat ja auch so schnell gespielt. Das ist halt auch hier wieder so ein Strategiefehler. Wenn sie weiß, okay, die andere ist vielleicht besser im Schach, dann muss ich mir ja mehr Zeit lassen. Weil ich hatte mich hinterher mit ihr noch kurz unterhalten und sie meinte, sie ist halt eine Boxerin.
Meinst du denn, du hättest im Boxen auch eine Chance gehabt?
Ich weiß es nicht. Also das Problem ist ja, also ich habe ja Kampfsporterfahrung halt im MMA, aber nicht reine Boxerfahrung. Und ich habe das gesehen bei dem Kampf davor. Die Französin hat auch gegen die Inderin gekämpft und die Inderin war halt auch beim Schach im Rückstand, hatte eine Dame weniger und ist dann halt total aggressiv nach vorne gestürmt und ich glaube, meine Gegnerin hätte das auch gemacht. Da wäre ich dann weiß ich nicht, da hätte ich schon einiges kassiert, glaube ich. Also ich war zwar auch irgendwie einen halben Kopf größer, hätte vielleicht auf Distanz halten können, aber wenn man dann halt so nervös ist, ja.
Ja, besonders wenn man im Rückstand im Schach ist, dass da für Kräfte mobilisiert werden können, das ist dann auch wieder was Besonderes. Aber Alina, sag nochmal, hattest du Vorkämpfe oder war das die einzige Gegnerin in deiner Gewichtsklasse?
Also es war tatsächlich leider die einzige Gegnerin in meiner Gewichtsklasse. Das Problem ist halt auch, die WM wurde letztes Jahr mehrfach verschoben und dann war die kurz vor Weihnachten und ich glaube, ich hatte 2 oder 3 Monate vorher erst Bescheid bekommen, dass überhaupt eine stattfindet. Und ich denke, wenn man das vorher, also rechtzeitiger ansagt, wären auch vielleicht mehr Frauen da gewesen. Also das ist ja meine Hoffnung.
Da gibt es ja so einen Weltverband, hattet ihr vorher gesagt. Die sind doch dann eigentlich in der Pflicht, sowas professionell und mit genug Vorbereitungszeit auch zu organisieren, ne?
Ich glaube, da war nochmal das Problem, das war in der Türkei, es war in Antalya. Da gab es gerade den türkisch-syrischen Grenzkonflikt und da sind viele Veranstaltungen dort in der Region, glaube ich, verschoben worden oder man hat gewartet, was passiert. Ich glaube, da gab es politische Verwicklungen, deswegen das wohl zu spät bekannt gegeben wurde. Aber der WCBO, der gibt sich schon große Mühe, dass das professionell stattfindet, wenn sich Veranstalter finden, Sponsoren und genügend Teilnehmer. Ja.
Gibt es denn eine Titelverteidigung nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr, wenn sowas wieder stattfindet?
Das ist der Plan.
Ja, sehr gut.
Also das ist das, was ich auf alle Fälle anstrebe. Es soll wohl dieses Jahr auch wieder kurz vor Weihnachten sein. Das ist natürlich jetzt nicht so die optimale Zeit, so kurz vor Weihnachten. Gibt es halt wieder keine Plätzchen. Ist irgendwie so nicht so schön. Aber okay, muss ich durch.
Du siehst es also schon sehr professionell, merke ich, ne? Wenn du dir sogar die Plätzchen versagst.
Ja, nicht nur das. Aber naja.
Erzähl mal, was meinst du mit nicht nur das? Also,
dann halt gibt es eigentlich gar keine Süßigkeiten mehr und dann halt auch wirklich 6-mal die Woche Sport und dann auch wahrscheinlich wieder Low Carb. Aber das ist halt einfach das Problem mit der Gewichtsklasse. Ich bin jetzt nicht ganz so klein, ich bin für eine Frau etwas größer als der Durchschnitt und habe damit sowieso immer Probleme, eine Gegnerin zu finden. Ich bin ja auch so beim Kampfsport schon froh, wenn ich irgendwie mal eine Frau in meiner Größe habe. Weil die meisten sind halt einfach kleiner und zierlicher.
Wie groß bist du denn, wenn ich fragen darf?
1,73.
Ach ja, das geht ja noch.
Ja, das geht, aber es ist halt oftmals so, ich habe es erlebt beim Kampfsport, dass halt die meisten Frauen halt kleiner sind.
Ja, gerade die Inderinnen auch, ne? Die sind ja doch recht zierlich. Ne?
Genau, also meine Gegnerin war ja irgendwie auch einen halben Kopf kleiner als ich. Also ich finde jetzt auch nicht, dass ich so übermäßig groß bin, halt für europäische Standards ist das halt alles in Ordnung. Aber ich sehe es halt wirklich oft beim Kampfsport, dass es halt für mich schwierig ist, irgendwie Frauen so mit meiner Größe zu finden. Und deswegen trainiere ich halt auch oft mit Männern.
Und eine höhere Gewichtsklasse, gibt es dann überhaupt noch?
Also es ging wohl bis 80 Kilo hoch. Es haben sich halt für die ganz leichten Gewichtsklassen welche gefunden und dann zum Beispiel 60 Kilo war gar nicht besetzt. Bis 65 Kilo ja auch nicht. Also das bringt mir dann ja halt auch nichts, wenn ich sage, okay, auch wenn ich Diät mache, ich komme ja nicht bis 55 Kilo runter.
Aber im Training boxst du auch schon mal gegen Männer, ne?
Ja, eigentlich fast nur. Also auch beim MMA ist es für mich so, dass ich dann halt auch viel mit Männern trainiere und das stört mich auch nicht.
Wäre das in einem offiziellen Wettkampf auch eine Möglichkeit, wenn du da jetzt bei den Damen unterfordert wärst und es keine Gegner gibt, dass du sagst, du boxst bei den Männern mit in der untersten Gewichtsklasse?
Nee, also da ist es tatsächlich dann schon so, dass ich sage, da merkt man einfach den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da kann ich halt kräftemäßig nicht mithalten.
Hm, okay. Ich denke gerade so dran, ne, dass Regina Halmich ja den Stefan Raab ziemlich weggeputzt hat. Also wenn da jemand Professionelles antritt.
Ja, aber das sind ja auch so zwei verschiedene Klassen. Also wir haben einen Profiboxer und wir haben halt Stefan Raab. Kann man halt nicht vergleichen, finde ich. Also ich bin ja halt auch keine Profi-Kampfsportlerin. Das ist es ja auch. Ich boxe ja halt auch nur ein bisschen nebenbei.
Ja, aber das offensichtlich nicht so schlecht. Josef, wenn man sich über das Schachboxen noch mehr interessiert und mehr Infos einholen möchte, außer natürlich bei euch bei den Trainingsabenden vorbei zu schauen, das hast du ja schon angeboten, aber wo findet man denn generell so Literatur oder Videos oder Hintergrundinfos?
Ja, Videos, wie du gesagt hast, gibt schon einige Stunden Material, zum Teil 10 Jahre alt. Über unsere Schachboxseite chessboxingberlin.de, über die chessboxing.io, also die Verbandsseite, gibt es Verlinkungen, Informationen. Trainingsliteratur, Fachliteratur gibt es soweit noch nicht, wie ich weiß, aber es gibt einen ganz interessanten Roman, den es zurzeit aber nur auf Englisch gibt. Der nennt sich Chessboxer von David Stevens. Super spannender Roman. Für Schachspieler geschrieben, die das Schachboxen kennenlernen wollen. Kann ich nur empfehlen.
Kannst du mal erzählen, worum es in dem Roman gibt? Hast du ihn gelesen?
Ja, natürlich. Ja, es ist ein, ich glaube, es beginnt mit einem 13-jährigen Mädchen. Sie ist zu dem Zeitpunkt 13 und ist kurz davor, die 2500 Elo-Marke zu knacken, um Großmeister zu werden und versemmelt das letzte Spiel und fällt in Streit mit ihrem Trainer und ihrer Mutter und dann kommt langsam raus, dass ihr Vater gestorben ist und dass sie das immer noch nicht verarbeitet hat und das Schachspielen an die Nagel hängen will und an einem Donutshop anfängt zu arbeiten und damit jemand in Kontakt kommt, der im Central Park in New York gegen Geld Schach zockt, Blitzpartien. Und dann wird sie bei einem Platier auch von einem alten, bekannten Großmeister herausgefordert, jemand filmt die ganze Sache, wie sie ihn in Blitzpartien ja, matt setzt und blamiert. Und das Ganze geht viral. Und dann wird sie die Park Girl. Kommt dann wieder aus dieser Parkgruppe jemand auf sie zu, der sie zum Schachboxen bringt. Und das beschreibt sie aber alles in so einem Blog-Kommentar. Zum Teil können Externe lesen, kommentieren. Ist halt sehr witzig geschrieben und sie ist rotzfrech. Und wie sie sich vornimmt, Schachbox-Weltmeisterin zu werden, gegen alle Hürden. Ihre Mutter versucht sie mit Hausarrest zurückzuhalten. Sie trainiert online, auch mit YouTube-Videos. Und ja, den Schluss will ich nicht erzählen. Es sind 2 Partien, auch die Notation von 2 Partien im Buch auf den letzten Seiten dargestellt. Und ist ein Vergnügen.
Okay, und mit Happy End dann wahrscheinlich, wenn du es so, wenn du es so strahlend erzählst, dann.
Ach, natürlich nichts zu, sage ich natürlich nichts zu.
Okay. Ja, Alina, ich habe hier noch eine Schachfrage, die jetzt thematisch überhaupt nicht passt, aber ich trotzdem stelle ich sie jetzt mal. Ich habe mal bei dir auf dem Profil so ein bisschen geguckt von chess-db.com.
Oh, war ja.
Und habe gesehen, dass du, es geht nur um Eröffnungen, keine Sorge, dass du mit Weiß immer Englisch spielst oder fast immer und mit Schwarz eigentlich immer Sizilianisch, wenn es geht. Ist das bei dir Strategie, immer so das Gleiche zu spielen? Also warum hast du dich auf diese beiden Eröffnungen so, also das ist statistisch bei dir wirklich sehr stark zu sehen. Und normalerweise kenne ich es bei so starken Spielern, dass die ein bisschen mehr wechseln. Was ist da dein Grund dafür, dass du da diesen Eröffnungen so treu bist?
Na, zum einen bin ich zu faul, um neue Eröffnungstheorie zu lernen, muss man mal ganz knallhart sagen. Zum anderen, ich weiß nicht, ich mag Englisch halt total. Also die Eröffnung, ich weiß nicht, also E4, okay, aber ach, mir gefällt C4 halt so gut. Und zum Beispiel, ja klar, ich spiele auch C5. Und ich meine, ich versuche auch da meinen Botvinnik-Aufbau zu spielen, aber da kriege ich den ja viel seltener und da spiele ich ja dann auch ganz andere Varianten im Sizilianer.
Und mit Schwarz-Sizilianisch, das ist ja wie Weiß mit Englisch, das genau. Heißt, im Prinzip hast du ja nur eine Öffnung drauf.
Ne? Nee, also tatsächlich habe ich mit Schwarz sogar noch ein paar mehr Varianten drauf. Weil ich meine, mal habe ich halt einen offenen Sizilianer, mal einen geschlossenen. Ja, und dann noch hier Alpha B5 Sizilianer, das gibt es ja auch noch. Und ach, ja, aber ich bin schon, was Eröffnungstheorie anbelangt, schon ehrlich gesagt ziemlich faul. Das ist mein ganz großes Manko.
Ja, also Englisch ist ja auch, wir hatten hier ja schon den Jonathan Karlstedt, der ist ja Experte für Englisch und ja, der hat ja auch nochmal schön aufgezeigt, warum das so eine gute Eröffnung ist. Also ich spiele die selber auch sehr, sehr gerne. Josef, wie sieht's bei dir aus? Was ist deine, was sind deine Lieblingseröffnungen oder auch deine Lieblingsmanöver?
Meine Geheimwaffe ist, ich bin Rechtsausleger, das heißt Linkshänder. Und links ist meine Schlaghand, das bekommen halt die 90% meiner Gegner zu spät mit. Aber Schach kann ich nicht so weit mitdrehen mit euch. Ich Karo Kahn und Spanisch, damit fühle ich mich wohl auf die ersten Züge, aber.
Na, das ist doch ein solides Repertoire.
Ja.
Ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben die Stunde sehr, sehr gut genutzt, um über das Schachboxen was zu erfahren. Gibt's was die Hörer noch wissen müssen über das Schachboxen, was ich noch nicht gefragt habe, was ihr unbedingt noch erzählen wollt?
Na, einfach nur, ich würde sagen, einfach testen. Dann wisst ihr, warum es so viel Spaß macht. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Zum einen halt diese Kombination von Schach und Boxen. Klar, es ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt, aber es macht sehr viel Spaß.
Wo in Berlin findet man euch?
Ja, in Berlin Mitte in der Gormannstraße in der Franz-Metz-Sporthalle. Das ist zwischen Weinmeisterstraße und Rosenthaler Platz.
Ich kenne diese Straßen und Plätze natürlich jetzt nicht, aber wer in Berlin wohnt, der kann damit sicherlich was anfangen.
Ich kann nur den Tipp geben, wer einen Kampfsport betreibt, der kann auch mal ein Schachbrett mitbringen und sich zwischen dem Aufwärmen und der ersten Runde mit einem Gegner 3 Minuten eine kleine Schachpartie liefern und zwischen den Kämpfen oder zwischen Übungen, zwischen den Konditionsübungen. Wir machen ja auch immer wieder verschiedene Übungen, Kraft, Koordination, Technik und dazwischen werden immer wieder Schachaufgaben oder kurze Partien eingestreut. Also dieser Wechsel ist sehr vielseitig, was man mit Bewegung, Sport und Schach machen kann.
Ja, schön. Also das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich gebe es zu, selber würde ich mich, glaube ich, nicht reintrauen, einfach aus Respekt vor diesem Boxen. Aber so wie du das begründet hast, Josef, vorher, dass man es einfach als Fitnesstraining sehen kann, wäre es dann doch vielleicht wieder was Spannendes. Allerdings ist bei mir die Entfernung nach Berlin natürlich viel zu groß. Also ich müsste abwarten, bis es hier im Taunus irgendwie sowas gibt.
Du brauchst, wie gesagt, nur einen Kampfsportverein und da kann man das bestimmt kombinieren. Es gibt ja sogar auch Tauchschach, habe ich jetzt letztens gelesen. Ein Atemzug lang hat man Zeit und dann muss man 10 wieder auftauchen. Ach, man kann es mit Schach so viel Kombinationen durchführen. Aber die einzig wahre Kampfmischung ist halt Boxen und Schach.
Ja. Aber das ist so deine Idee, dass du sagst, wer halt in einem Kampfsportverein ist, der soll einfach mal bei sich im Verein sozusagen ein Brett mitbringen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten, der das auch macht und dann kann man das so in so einen bestehenden Kampfsportverein integrieren. Ne? Weil jetzt so einen neuen Schachboxverein zu gründen, das ist sicherlich schwer.
Ist nicht nötig. Ja. Ist nicht nötig. Wir haben auch nicht jeden Tag Schachboxtraining. Es wechselt. Wir haben Schachboxtraining und nur Boxtraining. Und man braucht 2 Interessierte, die Möglichkeit haben, ein bisschen Kraft, Kampfsport durchzuführen und ein Schachbrett passt überall hin.
Ja, okay, hört sich gut an. Also wie gesagt, macht Lust auf mehr. Ja, ich denke, wir sind schon beim Abschluss. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu sprechen und den Hörern diese ja interessante Kombination mal näher vorzustellen. Und es ist für mich auch nicht alltäglich, mit einer Weltmeisterin zu reden. Insofern vielen Dank. Es war sehr inspirierend und einfach mal was anderes. Und wer von euch, liebe Hörer, jetzt Lust hat auf mehr, der weiß, an wen er sich wenden kann oder was er tun muss. Ja, viel Glück beim weiteren Voranbringen eurer Sportart. Und ja, wie immer gebe ich noch das letzte Wort an meine Gäste. Vielleicht mit einem kleinen Ausblick für 2020 oder mit Wünschen oder Ratschlägen an die Hörer. Alina, ich fange mit dir an. Was möchtest du den Hörern noch mit auf den Weg geben?
Also wer jetzt Interesse an Schachboxen haben sollte, einfach ausprobieren, was Josef schon erwähnt hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einladung, Michael.
Gerne.
Ja, das war's.
Ja, mir bleibt nur zu sagen, immer schön die Deckung oben halten und findet eine gute Stellung.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank nochmal an euch und ja, gut Stellung ist ja auch immer mein Spruch, den ich sage. Bleibt zu Hause, helft mit. Je mehr ihr euch an die Vorgaben haltet, desto eher haben wir es überstanden. Macht's gut an alle Hörer da draußen und an euch beide nochmal Dankeschön und bis bald. Tschüss.
Danke, Micha. Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster@gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit gut Stellung. Viele Grüße, euer Michael.